Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend zu einer neuen Folge hier bei den Two Cray Nights. Schön, dass ihr wieder zuhört. Eine neue Folge und ein geänderter Aufnahmemodus erwarten euch. Wir besprechen heute nicht nur ein, sondern gleich zwei Kapitel des Aufstiegs des Horus. Die Gründe haben wir in Folge 9 schon besprochen und für alle, die diese Folge noch nicht kennen, möchten wir euch gerne einladen, dies nachzuholen. Wie immer bin ich nicht alleine und begrüße Thomas im Sendestudio Rheinland-Pfalz. Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Na, wieder trocken?
Ja, weitestgehend ja. Also ich schon.
Das Auto auch?
Das Auto, also die Scheiben sind noch angelaufen, so richtig sauber noch nicht, glaube ich. Okay.
Ja, wir alle, die sich wundern, wir haben gestern nochmal eine Runde 40k gespielt und als Thomas dann nach Hause fuhr, hat sich der Himmel überlegt, jetzt legen wir mal richtig los. Das heißt, von der Haustür bis zum Auto, und das sind nicht weit, war er dann komplett nass und das genau. Auto dann auch.
Einmal Kofferraum auf, eingestiegen, alles nass, inklusive Sitz. Ja, was passiert.
Aber nächstes Mal gehe ich mit dem Schirm mit.
Aber hat sich gelohnt. Vor allem auch der neue Modus, muss ich sagen.
Ja, die Interaktionen, also Boarding Actions, haben wir gestern mal ausprobiert. Da kam die Woche zuvor das Set bei mir an. Das haben wir dann gestern mal ausprobiert. Und das ist ganz cool. Also, das macht Spaß. Ist im Nahkampf und im Fernkampf eher so, wie ich es mir im normalen 40k auch gewünscht hätte.
Ist regeltechnisch nachvollziehbarer, sagen wir es mal so. Und erinnert tatsächlich entfernt an Dungeon Crawler wie HeroQuest oder sogar Space Hulk, dem es ja auch optisch sogar gleicht irgendwie. Sehr praktisch finde ich halt, dass man keine neuen Figuren kaufen muss, sondern das, was man als Armee hat, kann man dort auch verwenden.
Da sind wir geteilter Meinung. Also ja, das stimmt natürlich. Das kann man so machen. Wenn man dann aber irgendwie aus seiner Fraktion ein anderes Enter-Kommando spielen möchte, das hat Games Workshop sich schon ganz gut überlegt, dass man da nochmal in die Tasche greifen soll, um dann auch die Figuren zusammenzukriegen, um so eine Boarding-Action voll ausschöpfen zu können.
Aber es war ja schon extrem viel auf dem Board und viel mehr hätte gar nicht drauf gepasst. Also ich fände es besser, wenn man sogar ein bisschen weniger spielt, um mehr Möglichkeiten zu haben.
Aber das finden wir raus. Genau, also beziehungsweise ich habe ja drei Einheiten gar nicht in Einsatz gekriegt, weil die ja blockiert waren. Also
genau, das meinte ich, ja.
Fünf Runden lang habe ich halt drei Einheiten gehabt, die eigentlich nur mal auf dem Fall gehalten haben. Ja. Aber, naja. Ja.
Das war grob der Punkteunterschied insofern. Was wäre, also du hättest doch mit der gleichen Punktzahl, das ist doch auch gut geworden, denke ich.
Ja, das ist die Nahkämpfer schon ganz gut. Ja. Zumindest mal in dem Modus war das schon okay. Okay, aber genug von 40k. Gehen wir nochmal zur 30k zurück. Und letzte Woche mimte der Loken den Neo aus Matrix. Und auch diese Woche wird versucht, die Welt so zu ergründen, wie sie ist und nicht, wie sie scheint. Und das Ganze beginnt thematisch am Ende des letzten Kapitels, aber nicht mehr am gleichen Ort des letzten Kapitels. Das ist mal wieder so ein Sprung drin.
Ja, es ist die Szene danach quasi, in der Abaddon und Loken sich unterhalten.
Und Abaddon Loken fragt, ob er es denn jetzt wirklich getötet hat. Also wir kriegen nicht mehr mit, dass das Wesen, das mal Yuval war, also Samus, wie es getötet wurde, sondern es wird nur noch darüber berichtet, dass es getötet wurde. Und das hat ganze 90 Schuss Dauerfeuer aus den Boltern gebraucht, bis es platzte und brannte.
Genau, was ich irgendwie ernüchternd finde, weil Bolter ist ja so die 0815 Standardwaffe der Astartes. Und anscheinend, auch wenn es ein bisschen mehr Schuss als gewöhnlich waren, hat es ausgereicht, um Samus niederzustrecken.
Aber warum ernüchtert?
Ja, gute Frage. Also bisher wissen wir ja nicht, was es ist. Ob es irgendwie übernatürlich ist, auch wenn es ja keine Geister und Co. gibt. Aber ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die 0815-Waffen hier nicht unbedingt ausreichend sind.
Ja gut, wenn ich es mit dem Spiel vergleiche, dann waren das 90 Attacken.
Ja, das stimmt. Da sind ein paar Sechser dabei garantiert.
Genau, da waren ein paar Sechser dabei, reicht.
Ja. Gut, es passt aber auch zu dem, was nachher noch in dem Kapitel kommt, von wegen übernatürlich oder nicht. Aber bevor die Szene kommt, unterhält sich ja Abaddon mit Logan noch eine Weile und versucht herauszufinden, wie viele wissen denn von dem Ganzen und wer ist das?
Und das wissen halt er selbst, der Logan selbst, der Nero weiß es, also der Nero Vipus, der Sindermann und die Moratoren Kieler, die ist nämlich gar nicht tot, wie ich letztes Kapitel vermutete, sondern sie hat es wohl überlegt, ja, sie hat es überlegt. Also sie hat es wohl überlebt, aber sie ist halt immer noch stark geschockt und alle anderen, die es gesehen haben, sind tot.
Dafür ist es quasi doppelt gut, dass sie sich nicht in die Hose gemacht hat.
Ja, das ist ja peinlich gewesen, ne?
Genau, das wird sie jetzt ja noch spüren. Also Abaddon versucht, Logan klarzumachen, dass nach außen hin diese Mission weiterhin als Erfolg dargestellt werden soll und auf keinen Fall was durchsickern darf. Und er geht sogar so weit, dass er irgendwie eine Verfügung gegen Kela dann erwirken will, falls die auf die Idee kommt, was zu erzählen.
Also 6319 ist jetzt vollständig konform. Es wurde halt heroisch errungen, der Sieg, und es gab ein paar Verluste. Aber warum es diese Verluste gab, das wird dann nicht weiter erwähnt. Also soll auch quasi der Ruhm der Legion soll an der Stelle nicht angekratzt werden. Und auch die Marmoratorin Kieler weiß auch nicht, was sie da angegriffen hat. Die denkt bis jetzt halt, dass es ein wildes Tier war.
Ja, und die Geschichte findet Abaddon sehr gut und wird sie auch genauso weiterführen. Was er unter anderem deshalb machen kann, weil Kela ja gar nicht gesehen hat, dass das vorher Jubal war, sondern das Ding ist ja aus ihr zugelaufen, ohne dass sie die Szene vorher mitbekommen hat.
Da war ja nur der Sindermann dabei und der Nero Vipus.
Dann
geht die Tür auf und der Logan erwartet eigentlich den Vipus zum Report oder zum Appellbericht, aber Horus kommt rein.
Nicht in Rüstung, sondern ein bisschen lockerer gekleidet.
Ja, ein bisschen lockerer mit Umhang und Kettenhemd.
Ja, also bisschen lockerer. In Relation gesehen, er hat halt keine Rüstung an. Genau, er ist nicht auf Krieg vorbereitet. Vielleicht ist Kettenhemd für ihn was Bequemes. Keine Ahnung. So wie es bei uns die Jogginghose.
Und der Abaddon wird rausgeschickt, weil der Horus sich mit dem Gabriel Logan alleine unterhalten möchte. Und das Ganze beginnt so mehr oder minder damit, dass Logan Schuld auf seinen Schultern vermutet und glaubt, dass er Schande über die Legion gebracht hat und dass er den Horus enttäuscht hat, etc. pp. Und der Horus sieht das alles aber relativ locker und sagt ihm, du hast eigentlich das gemacht, für was du rausgeschickt wurdest.
Mhm. Erinnert ihn an den Schwur des Augenblicks, liest den auch nochmal vor und unter anderem steht da drauf, wie gerissen auch immer der Feind sein mag. Und erinnert ihn dann dran, obwohl Logan ja sagt, hey, ich habe total versagt, das war irgendwie jetzt nichts. Erinnert ihn dran, während er übrigens ein Glas Wein trinkt, dass er doch genau das gemacht hat, was er geschworen hat.
Also er rückt ihm an der Stelle halt den Kopf zurecht, ohne halt ihn auszuschimpfen, hätte ich das fast gesagt, aber ohne ihn zu maßregeln.
Ja.
Er spricht ihm da so ein bisschen aus der Seele und sagt, alles cool, mein Sohn, ne, hast du toll gemacht. Alles super.
Stimmt. Mein Sohn sagt er, das ist, glaube ich, für Logan zumindest wichtig zu hören.
Dann geht's eigentlich schon dazu über, dass der Sindermann auch nochmal an der Stelle thematisiert wird, also der Kirill Sindermann. Mhm. Und dass selbst Sindermann an der Stelle angeblich von Geistern gesprochen hat. Jetzt kommt an der Stelle halt das Thema auf mit, also es wird jetzt quasi versucht, die Begriffe der Geister und Dämonen eigentlich zu verteufeln oder beziehungsweise sie eigentlich abzulehnen, aber sie dennoch zu benutzen, weil es keine besseren Worte gibt und man versucht, das in die Realität des Warps reinzuziehen und das dann damit quasi realitätsnah zu erklären. Ja. Also das ist so an den Haaren herbeigezogen.
Genau. Aber für Logan reicht es ja anscheinend aus. Das wird da akzeptiert. Also Horus leitet ja so ein bisschen damit ein, und fragt, ob Logan was über den Warp weiß und dass sie ja ohne den Warp quasi das Imperium gar nicht hätten, weil der Warp gehört ja zur Realität dazu. Und mit Hilfe des Warps, den sie aber noch nicht so 100% verstehen, und nur mit Hilfe des Warps sind sie halt in der Lage, so extrem weit und schnell zu reisen zum Beispiel. Er versucht das wissenschaftlich irgendwie.
Ja, genau. Also so ist das ja. Es ist ja alles säkular, ne? Der Imperator ist säkular und das ist alles ist säkular. Und ist ja auch eigentlich cool, dass das so ist. Und jetzt sagt er halt, es gibt keine Dämonen, aber es gibt im Warp Geschöpfe, die leicht mit Dämonen verwechselt werden könnten. Und da wir kein besseres Wort dafür haben, können wir es auch Dämonen nennen, obwohl es eigentlich keine Dämonen gibt.
Es gibt die nicht und es sind auch keine, aber wenn man Dämon sagt, weiß jeder, was gemeint ist. Genau. So in die Richtung, ja. Also alte Begriffe oder alte Worte, wie du gesagt hast. Das ist an sich schon, also finde ich, absolut widersprüchlich.
Ja, ich habe da so ein bisschen Problem mit, Worte weiter zu verwenden, weil die ja sich nicht ihrer Bedeutung entledigen.
Genau.
Und sich auch nicht den Vorstellungen dahinter entledigen. Also du kannst das gleiche Wort nicht weiterverwenden und dann aber erwarten, dass das eine andere Bedeutung hat ab jetzt. Das funktioniert einfach nicht.
Ich habe es jetzt leider nicht genau aufgeschrieben, aber er sagt doch irgendwas von widernatürlichen Kreaturen, nicht übernatürlichen, oder?
Also er sagt, Geister, Dämonen und das Übernatürliche, Hexerei, das sind Begriffe, die wir nicht mehr gebrauchen, denn wir lehnen ihre Konnotation ab. Aber es sind nur Worte. Und dann sagt er halt, nenn es einen Geist, nenn es einen Dämon, diese Wörter sind gut genug, sie zu gebrauchen. Leugnet nicht die kritische Wahrheit des Universums, wie der Mensch es begreift. Und dann ja. In einem säkularen Kosmos darf es durchaus Dämonen geben, Gaviel, solange wir uns der Verwendung dieses Wortes bewusst sind. Also, ja. Also für mich hat er an der Stelle, ist er hingegangen, hat gesagt, darfst du nicht, du, auf die Finger klopfen, wenn du das Wort benutzt, und dann sagt er, nee, passt schon, kannst genau. Du schon machen.
So, du darfst doch nicht, ist aber so.
Ja,
also die Szene fand ich insgesamt seltsam. Das meinte ich aber damit als du das letzte Mal oder am Schluss gesagt hast, jetzt ist quasi mit dem Erscheinen dieses Dämons das Flair so ein bisschen verloren gegangen von dem bisherigen Buch. Vielleicht ist ihnen das aufgefallen und jetzt versuchen sie das wieder zurückzuziehen. Weil wir aus dem Fantasy zurück wollen, quasi in das Säkulare, was aber eigentlich gar nicht mehr geht.
Ich fand das schon schwierig.
Das ist es auch. Dafür versuchen sie dann in dem Kapitel noch was zu erklären. Nämlich, dass der Imperator sich natürlich nur zurückgezogen hat nach der Schlacht von Ulanur, um den Warp weiter zu erkunden, weil auch er nicht alles darüber weiß.
Deshalb ist er ja auch Kriegsherr. Er fragt ihn ja, was denkst du, warum ich Kriegsherr bin? Ja, weil du am geeignetesten dafür warst. Und gesagt, nö, weil der Imperator sich um die Bedeutung des Warps kümmern wollte und das erforschen will und aus dem Gründen halt zur Erde zurückgekehrt ist.
Wobei dann so ein kleines Intermezzo kommt, wo dann Horus irgendwie gekränkt zu sein scheint, weil so richtig weiß es auch nicht, was der Imperator vorhat, weil er es ihm einfach nicht gesagt hat.
So bist du ja. Weil das der Sohn, der jetzt quasi glaubt, dass er nur die Rolle nur hat, weil der Papa keine Zeit dafür hat.
Ja, da ist der Showmaster mal kurz nicht am Lachen. Dann trinkt er seinen Wein aus und dann lacht er wieder. Und dann gibt's einen Szenenwechsel, ne?
Dann gibt es einen Szenenwechsel, nachdem der Horus seinen Wein ausgetrunken hat. Wir sind zurück auf dem Schiff. Und die Kompanie steigt aus den Stormbirds aus. Und bringt auch ihre gefallenen Brüder mit. Und sie tragen auch die Leichen von Flora und von Krasten. Und der Loken begibt sich direkt in seine Rüstkammer und ruft nach den Artifizatoren. Das sind wohl die, die ihm helfen, ihn aus der Rüstung zu schälen. Genau. Und auch die Rüstung warten. Also wahrscheinlich irgendwelche von Adeptus Mechanicum. Und der ist doch nicht allein in seiner Rüstkammer.
Ja, er will nämlich seinen Schulterpanzer, in dem immer noch die Klinge von Jubal drin steckt, will er so in die Ecke pfeffern und stellt dann fest, ja, da steht aber jemand.
Das ist die Mersadi Oliton. Die wollte sich entschuldigen, dass sie nicht rechtzeitig da war, um halt mit runter auf den Planeten zu fliegen, weil sie dachte, dass sie ja sein Memoratorin ist. Und dass sie möchte, dass sie ihn ja auch aufzeichnet und deshalb entschuldigte sich. Aber sie war bei einem Freund von ihr beim Ignaz. Wir erinnern uns, der Ignaz ging am Schluss von Kapitel 4 oder 5, ging der ins Licht. Aber anscheinend ging er gar nicht ins Licht. Der scheint wohl noch zu leben.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ja, sie hat doch gehört, dass er Probleme hat.
Ja, genau. Und sie bittet jetzt den Loken, den Ignaz bei seinen Problemen zu helfen. Was für mich heißt, er lebt noch.
Ja, oder sie weiß nicht, dass er schon tot ist.
Aber soweit habe ich nicht gedacht.
Ich wette, das kriegen wir noch raus, aber nicht in diesem Kapitel.
Nö, weil das Kapitel endet an der Stelle ja auch quasi schon.
Genau, genau. Also gewundert hat es mich auch, dass sie von ihm redet. Und deshalb war ich etwas verwirrt, weil ich, also meiner Meinung nach war ziemlich klar, dass der tot ist. Ja, vielleicht ist das doch nicht.
Entweder lebt er noch. Ja, entweder lebt er noch oder er lebt nicht mehr. Ja, toll.
Ja. Ja.
Super Satz.
Naja. Also genau, es ist eigentlich ist es zu Ende. Allerdings gibt es noch eine Szene, die fand ich relativ wichtig, wo sie dann ihre kleine Hand auf den Arm von ihm legt, weil sie gemerkt hat, dass er dann doch irgendwie gereizt ist und sie fragt ihn dann, ob er ihr das erzählen will, weil sie ist ja schließlich seine Moderatorin.
Ja, hat sie dann quasi die Hand weg und sagt, nö.
Genau, dann ist es zu Ende. Aber ich finde, da merkt man nochmal, dass er auch mit der Unterhaltung mit Horus irgendwie noch nicht so ganz zufrieden war.
Er zweifelt halt jetzt wieder, ne? Also wir haben ja vor der Schlacht auf den Whisperhöhen war er eigentlich schon wieder im Astartes-Modus und hat nicht gezweifelt, hat sich auch alles knallhart durchgezogen, war wieder Soldat, hat auch keine beunruhigenden Gedanken an der Stelle mehr gehabt. Es hat ihn zwar genervt, dass der Samus ihm andauernd ins Ohr flüstert, aber im Großen und Ganzen war das schon okay. Ja, konnte man über den Haufen schießen, alles, was einen so stört. Und jetzt ist er halt wieder im Zweifelmodus. Vor allem ist er auch im Zweifelmodus, weil der Sindermann, der quasi auch sein Mentor ist, ja jetzt auch zweifelt. Also derjenige, der eigentlich ja der Säkularität Vorsteher ist, der glaubt jetzt quasi auch an Geister, der vorher noch versucht hat, dieses Verhalten von Jubal mit Krankheit zu erklären, ist jetzt selber auf die andere Seite gewechselt und das trägt Lokens Geisteszustand nicht unbedingt zu.
Ja, trotzdem schade, dass er dann der Mesadi doch nicht so sehr vertraut, wie man es zwischendurch vielleicht hätte erwarten können, weil er ja doch immer sehr oft anscheinend und sehr viel erzählt hat und sie ihn sogar dazu bewegt hat, Dinge zu erzählen von sich oder wie er Eindrücke hatte, auch wenn das nicht ganz so erfolgreich war, wie sie es gehofft hat, aber es ging in die richtige Richtung, sagen wir mal so. Ja, und dann endet tatsächlich Teil 1.
Ja, ja, genau. Wir kommen jetzt zu Teil 2 und auch Kapitel 1 von Teil 2. Mhm. Und da ändert sich jetzt die Szenerie auch nochmal. Komplett.
Ja.
Wir sind jetzt auch nicht mehr bei den Luna Wolves, sondern sind jetzt in einem anderen System, auf einem ganz anderen Planeten. Und da steigen wir ein bei einem Astartes, der Saul Tarwitz heißt. Und der Saul Tarwitz, der erzählt gerade von der faszinierenden Biologie der Megarachniden.
Und irgendwie gedanklich fehlt mir da ein A in dem Namen. Aber das haben sie wahrscheinlich einfach unterschlagen.
Ja.
Ja. Oder es ist bewusst. Also
es ist so bewusst. Ja. Megarachnide sind halt große Arachnide.
Genau. Deshalb stellt man sich ja sowas Spinnenartiges unter vor. Ne?
Genau.
Das ändert sich aber nachher, weil es ja... Aber ja, wir greifen mal nicht vor. Also wir sind mitten auf einem fremden Planeten, der den netten Namen Mord hat. Warum, kriegen wir noch erklärt. Und ich hatte...
Gut.
Ja.
Der Planet heißt Mord.
Passt definitiv. Aber auch hier habe ich schon wieder nach der Beschreibung des Planeten einen Kinofilm im Kopf gehabt.
Welchen?
Riddick. Hast du den gesehen?
Nee, glaube ich nicht.
Nee, okay. Also... Der Original, der erste Riddick, hat auf einem sehr dunklen Planeten gespielt. Und in meiner Erinnerung ist da ganz viel schwarz-weiß wieder. Auf jeden Fall, so stelle ich mir den Planeten vor. Sehr lebensfeindlich beschrieben, mit riesigen Grashalmen, die aber sehr scharfkantig zu sein scheinen.
Die Grashalme sind doch beindick.
Ja, deshalb. Das meine ich mit riesig und gefährlich. Also irgendwie eine etwas lebensfeindliche Umgebung, zumindest mal für alles, was humanoid wirkt.
Und an diesen Halmen, da gibt es auch irgendwelche Tiere, die da dranhängen. Und wenn man die versucht aufzuschneiden, da kommt da Säure raus, was auch die Rüstung dann zerfrisst. Und deshalb haben sie auch irgendwann damit aufgehört. Mhm. Und diese Megarachnide, die auf diesem Planeten leben, die haben wohl so eine Verschmelzung aus Technik und Organismus. Das heißt, die haben irgendwie so Messer und Waffen halt an den Körpern dran. Und die benutzen die halt, wie Menschen Finger und Mund benutzen. Und die schneiden dann aber auch durch Panzerhandschuhe von so Astartes-Rüstung und einfach mal durch, wenn man die einfach nur zu fest anpackt. Also das scheint schon alles sehr scharf und alles sehr gefährlich zu sein und sehr lebensfeindlich. Und die Astartes, die da unten sind, haben keinen Spaß.
Nee, denn die schneiden auch nicht nur durch Panzerhandschuhe, sondern auch durch ganze Astartes.
Die werden da quasi in Scheibchen geschnitten.
Ja, also da unten ist eine Gruppe. Der Saul ist Teil einer Gruppe. Diese Gruppe gehört zu den Emperor's Children. Und der ist da unten mit einem Lucius, der wohl auch zu den Emperor's Children gehört. Und während die Szene beschrieben wird, vibrieren diese Grashalme und die Larven, die wohl seltsame Geräusche von sich geben, werden ruhig. Und das scheint so das Anzeichen für einen Angriff oder Überfall dieser Megarachniden zu sein.
Mhm. Aber vorher wird ja noch beschrieben, warum sie da sind.
Ja, das stimmt. Und auch, dass sie schon 66 Stunden da sind. Und jetzt erinnern wir uns an das, was da vor vielen Kapiteln schon mal genannt wurde, als der Malakhurst die verschiedenen Optionen genannt hatte, wo Horus hinfliegen könnte.
Die Blood Angels haben einen Notruf abgesetzt, also einer der Astartes-Orden. Sie haben dort eine Expedition an diesem System und die rufen nach Verstärkung in Anführungszeichen. Also eigentlich rufen sie nach Hilfe, aber das kann man bei Astartes kann man ja nicht Hilfe sagen. Die brauchen ja keine Hilfe, weil die sind ja Männer, ne? Und dann die brauchen Verstärkung.
Genau. Wobei das sogar bei den Blood Angels sogar das Wort Verstärkung angeblich auch nicht so wahnsinnig passend ist. Aber sei es drum. Also sie haben einen, wir würden es nennen, Hilferuf geschickt. Und andere haben das gehört und kommen ihnen jetzt zu Hilfe.
Also nicht nur die Luna Wolves haben den gehört, den Notruf, sondern auch die Emperor's Children haben das gehört. Und die Emperor's Children sind ja auch eine von einem Primarchen geführter Orden. Der Primarch ist der
Fulcrim.
Genau. Und der ist aber hier nicht dabei.
Denn die sind eigentlich ganz woanders auf dem Weg gewesen und wollten sich quasi ihrer Flotte wieder anschließen, als sie den Funkspruch gehört haben und haben dann gefragt, ob sie quasi einen Abstecher machen können, mal noch schnell helfen, bevor sie wieder weiterfliegen.
Der Lord Commander Eidolon hat ihn mal kurz angefunkt und hat gesagt, passt das, wenn wir da mal hinfliegen und da mal nach dem Rechten gucken? Und da hat der Fulmkrieg gesagt, ja, mach nur, passt schon.
Ja. Dann wird dann auch so ein bisschen erklärt, oder nee, es wird eigentlich nicht erklärt, aber zwischen den Zeilen und den Sätzen steht, was das Besondere an den Emperor's Children ist. Hast du das rausgelesen?
Nee, ich stehe vollkommen auf dem Schlauch. Was meinst du denn?
Okay, die Emperor's Children sind bekannt dafür, dass sie nach Perfektion streben.
Ach doch, das habe ich da stehen. Richtig, ja.
Mhm. Ja, ja, das, also der Name war mir auch vorher nicht unbekannt und dir ja auch nicht, glaube ich. Oder? Emperor's Children?
Gehört habe ich es schon mal. Aber ich kenne die Orden ja nicht, wie sie halt vor der Häresie waren.
Ja, genau.
Also ich kenne sie halt.
Vor der Häresie könntest du sie kennen.
Ja, danach. Das sind sie halt bei Slaanesh sind sie dann halt.
Nachher. Genau. Gitarren spielen, das Space Marines.
Genau. Und das, was du gerade angesprochen hast mit der Perfektion, wird auf zwei von den Emperor's Children bezogen, und zwar auf den Saul und den Lucius. Und diese beiden verkörpern wohl den bipolaren Aspekt der Legion, dass die zwar nach Perfektion streben, doch bei all dem Eifer trotzdem bodenständig sind. der Lucius halt einen ausgeprägten Ehrgeiz hat dann noch dazu. Und das verstehen sie wohl so ein bisschen als konträr zueinander.
Ja. Was auch eigentlich der Einleitung ist von diesem ganzen Kapitel, weil der Saul beschreibt da, wie diese Megakarniten sind. Und dabei kommt raus, dass er die eigentlich hasst und liebt gleichzeitig. Weil sie sind halt gefährlich und sie sind halt super gefährlich.
Boah, sind die cool. Was sind gefährlich? Aber cool, aber auch gefährlich.
Genau. Eine echte Herausforderung.
Also wenn alle Emperor's Children im Kopf so sind?
Hm. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist so das Markenzeichen. Die Emperor's Children sind also da unten. Sie werden quasi einmal angegriffen, was dafür sorgt, dass sie mindestens 2 Leute weniger sind danach.
Und die finden einen Baum.
Ja, genau. Wobei ich nicht so ganz verstanden habe, wozu der da ist.
Das wird auch nicht erläutert. Es wird ja nur geschrieben, dass der wohl doch noch eine Bedeutung haben soll, weil er gar nicht so selten ist. Mhm. Und dieser Baum, vielleicht kommt das in späteren Kapiteln noch, keine Ahnung, hat die Form eines Pilzes mit einer großen Kappe und hat so eine 50 Meter breite Krone.
Ja.
Hat einen gedrungenen Stamm mit 10 Meter Durchmesser. Und die Krone war eine verästete Halbkugel mit scharfen, knochenweißen Dornen.
Passt also zu den Grashalmen in Anführungszeichen, weil er ähnliche Relationen aufweist und auch gefährlich ist anscheinend.
Genau. Also da unten ist wohl alles gefährlich.
Ja, wo wir wieder beim Namen des Planeten sind.
Kommt das jetzt schon mit dem Namen, wo der herkommt?
Ich glaube, es wird mehrfach angedeutet, aber ja doch am Ende dieses Abschnitts, bevor wieder ein Szenenwechsel ist.
Der Kitas Frome hat das gesagt, ja. Also jetzt momentan sind sie noch bei dem Baum. Und nach 15 Minuten, nachdem sie diesen Baum entdeckt haben, begegnen sie zum ersten Mal diesen Megarachniden. Und da ist jetzt das, was du schon gesagt hast, mit dem, dass diese Halme irgendwie anfangen zu vibrieren und dass diese kleinen Larven, die da dranhängen, aufhören zu zischen. Und der Kampf dauert nicht lang. Der geht so 12 Sekunden. Und dann sind es 2 weniger. Genau. Die da wurden da in Scheibchen geschnitten. Sie werden dann hier nochmal die wundervollen violett-goldenen Rüstungen wurden dann nochmal beschrieben. Das sind so 2 Farben, die für mich eigentlich nicht so zusammenpassen, aber okay.
Ja, ich habe in der Vergangenheit viel mit den beiden Farben und unter anderem gemalt. Das geht schon. Aber ja. Also so ganz wehrlos sind sie aber nicht an der Stelle.
Einen haben sie irgendwie getroffen, also irgendwas haben sie getroffen und haben einem von den Megarachniten wohl etwas abgeschossen. Und das begutachten sie jetzt und dabei schneidet sich der eine auch durch den Panzerhandschuh in die Hand.
Obwohl das nur in der Hand hält. Also er stecht da nicht aus Spaß rein, sondern der hält es nur fest, um es den anderen zu zeigen.
Und greift dann halt zu und dann schneidet er sich dabei. Nach der Begegnung mit dem Megarachniden versteht dann auch dieser Saul Tarwitz, warum der Kitas Frome von den Blood Angels der Welt den Namen Mord gegeben hat. Und dann haben wir nochmal einen Szenenwechsel.
Und ich dachte zuerst, oh Gott, was explodiert da?
Also, es explodiert, also es wird ein Bild benutzt, dass ein großes Schiff aus dem Weltall explodiert. Also,
ja,
es kommt einfach aus dem Warp raus, zurück in den Realraum. Also,
ich war nur echt verwirrt, weil Explosion ist für mich etwas Zerstörendes und nicht etwas, ich erscheine. Aber wenn man es dann weiterliest, dann hat man so ein bisschen, finde ich, Star Trek oder auch Star Wars Vibes, weil Zeitlupe und es ploppen die Schiffe auf, große und kleine und so ein bisschen daran hat es mich erinnert.
Wir kommen jetzt in das System zu dem Planeten, zu 1.40.20 Mord. Klingt wie der Titel von irgendeinem Krimi. Aber 1.40 ist ja die Legion von den Blood Angels. 20 ist dann wohl der 20. Planet, dem sie die Konformität bringen wollen, was wir schon gelernt haben. Und Mord ist dann der Name, den sie ihm gegeben haben. Und das Schiff, das da raus aus dem Weltall explodiert, ist die Geist der Rachsucht. Also das Schiff der Lunar Wolves. Und die rufen jetzt auch die anderen Schiffe, die sie jetzt schon auf den Sensoren sehen. Mhm. Und diese Schiffe erkennen sie dann letzten Endes, das kommt noch ein bisschen Geplänkel dazwischen, aber erkennen sie letzten Endes als Astartes-Schiffe, weil die in Formation auf Hochanker liegen. Das bedeutet wohl, dass die wohl in Formation im Orbit von diesem Planeten hängen.
Die sind am Anfang nur etwas verwirrt, weil die 140. Expedition 18 Schiffe sein sollten, aber vor ihnen sind es 29 Schiffe.
Also die 18 ursprünglichen von den Blood Angels und die anderen dann halt von den Emperor's Children.
Und an der Stelle werden dann noch die beiden Schiffsnamen genannt, nämlich die Misericordia, was wohl das Blood Angels Flaggschiff ist, und Stolzes Herz, was aber doch eigentlich gar nicht das Flaggschiff sein kann.
Weil das ja eigentlich beim Primarchen sein müsste, ne?
Wobei aber Eidolon ja der Lord Commander ist, und er scheint doch dabei zu sein. Vielleicht reicht es, um das Flaggschiff führen zu können.
Und dann unterhalten sich die Lunawolves noch drüber, dass sie jetzt ja endlich nochmal einen Krieg gegen Xenos führen können, weil ein Krieg gegen die eigene Art macht keinen Spaß.
Genau, das war irgendwie doof.
Das fanden sie nicht so doll. Also das mit der Konformität bringen ist ja alles schön und gut gewesen, aber gegen Menschen kämpfen ist dann doch doof. Also Xenos abschlachten macht dann schon mehr Spaß.
Ja, da können sie dann endlich die Krieger sein, zu denen sie ja gemacht wurden oder als diese geschaffen wurden.
Das ist ein klarer, direkter Feind.
Ja.
Ohne Reue und ohne Gnade.
Also das wird schon ein bisschen ausgeführt. Das Einzige, was daran wieder, naja, lustig, witzig, wie auch immer, spaßig ist, alle erfüllen ihren Auftrag, gerade wenn es um Xenos geht, und sind dann fertig. Außer Abaddon, den muss Horus dann sogar bewusst quasi davon abhalten, weiter zu schlachten.
So, Lunawolf-Insider.
Genau. Dann wird aber beschrieben, wie sich das Ganze überhaupt entwickelt hat, oder?
Wie sich was entwickelt hat?
Wie die Blood Angels verschwunden sind, in Anführungszeichen, weil auch die Emperor's Children da festgestellt haben, sie sind da jetzt Verstärkung für jemand, den sie nicht finden können.
Vorher, ganz kurz, wird noch erwähnt, so eine Eigenart von den Lunawolves, weil deren Primarch wohl nicht auf ihrem Heimatplaneten aufgewachsen ist, aber dann die Sprache doch sehr gut kann.
Ja, stimmt. Du spielst darauf an, dass Locken bemerkt, dass Horus ab einem gewissen Punkt sich auf Ktonisch unterhält mit den anderen. Er aber einen ganz speziellen Slang verwendet, obwohl er gar nicht von dem Planeten kommt.
Aber hat die Sprache halt sehr gut gelernt. Und es ist, wie gesagt, untypisch, dass so ein Primarch nicht auf dem Heimatplanet aufgewachsen ist.
Ja, das stimmt.
Weil ich mich dann frage, die Primarchen wurden ja vom Imperator geschaffen. Ist der dann, hat er den dann immer auf dem jeweiligen Planeten geschaffen und ist dann weitergezogen zum nächsten? Also das ist mir noch nicht so ganz klar.
Nee, mir auch nicht. Also hat er es im Schiff geschaffen und dann auf dem Planeten abgesetzt, hat er es auf dem Planeten gefunden und dort erschaffen, weil dort die Gensaat irgendwie vorrätig war oder entstanden ist oder wie auch immer. Genau. Ich glaube, wir haben ein paar Bücherzeiten, denen man uns das erklärt.
Hoffe ich. Denke ich auch. Weil es ist ja, also ich weiß ja, dass der Ankron ja auch ein Primarch ist und dass der aber irgendwie verloren ging. Und dann irgendwo Gladiator spielen musste und dann ja nochmal vom Imperator gefunden wurde und nochmal zurückgeholt wurde. Also nach der Geschichte mit dem Hochanker, wo sie ja entdeckt haben mit den Schiffen, dass es ja Astartes-Schiffe sind, kommt ja noch irgendwas mit Musik und wer diese Musik überträgt. Und das habe ich nicht geschnallt.
Also wer sie überträgt, ich vermute, die kommt vom Planeten. Und Horus stellt ja relativ schnell fest, dass das eigentlich keine Musik ist, sondern dass das irgendeine Art Code ist oder irgendeine Art der Kommunikation. Also er kann das nicht entschlüsseln, er erkennt es nur als solches und gibt seinen Leuten den Auftrag, das zu entschlüsseln. Und macht sich so ein bisschen lustig darüber, dass es anscheinend außer ihm keiner erkannt hat.
Okay. Ist das eine Anspielung auf die Emperor's Children nach der Häresie, dass das die Musik-Chaos-Space Marines sind?
Das ist eine gute Frage.
Ich meine, die Modelle waren ja die mit den Gitarren, das waren ja so die Rock'n'Roll-Space Marines, also so, ich fand die Modelle schon immer etwas, also nicht so richtig kontextbezogen fürs komplette Universum, das war immer schon, fand das immer schon ein bisschen so der Comic Relief, aber
Ich glaube es nicht, das wäre ein bisschen zu früh. Ich glaube eher, dass es tatsächlich von dem Planeten kommt, weil ja auch beschrieben wird, dass auf dem Planeten, also auch am Anfang erkennt man das schon, da kriegt man erzählt, dass da ja so wahnsinnig viele Stürme herrschen und Interferenzen. Und irgendwann zwischendrin wird dann erklärt oder vermutet, dass das keine natürlichen Stürme sind, sondern dass die Bewohner des Planeten das quasi als Verteidigungssystem nutzen.
Ja, genau, diese Schildstürme, ne? Weil sie mit den Raumschiffen nicht landen konnten, die würden halt reihenweise vom Himmel geschossen oder beziehungsweise von diesen Schildstürmen zerstört und nur mit Landungskapseln kommen sie halt wirklich unbeschadet runter.
Ich glaube, die Musik könnte ja auch irgendwas in der Art sein. Oder die Musik ist eine Kommunikation planetenweit, die halt andere nicht entziffern können oder entschlüsseln können. Aber ich denke, das kriegen wir in den nächsten oder in einem der nächsten Kapitel noch erklärt.
So, und dann kommt nochmal ein Abschnittswechsel. Und wir sind jetzt nochmal bei den Blood Angels.
Jetzt werden mehrere Wochenabschnitte quasi erzählt.
Ah, die Kommunikationsversuche, ne?
Also wo dann so eine Truppe nach der anderen von den Blood Angels zum Planeten geschickt wird. Und aber irgendwie, also es stelle ich mir wie so ein schwarzes Loch vor. Also die verschwinden da unten.
Also wurde dann immer wieder runtergeschickt, um quasi den Planeten die Konformität zu bringen. Also das, was sie ja eigentlich beabsichtigen. Und dann wurden diese Kommuniqués immer lückenhafter und immer unregelmäßiger. Und die Berichte sind weiter ausgeblieben. Und dann gab es halt dann auch nochmal den Kitas Frome. Und die letzte Nachricht von dem Kitas Frome war dann auch, diese Welt ist Mord. Und so hat auch der Planet seinen Namen gekriegt. Mord.
Und ich glaube, die Emperor's Children kriegen das auch so erzählt von dem Nathanael August.
Den habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil ich weiß nicht, ob der ja nochmal vorkommt.
Ja, ich habe nur deshalb aufgeschrieben, weil das anscheinend noch der einzige mit Namen ist, der irgendwie auf dem Schiff der Blood Angels wichtig ist. Alle anderen sind da unten irgendwie irgendwo.
Vielleicht ist das der Letzte, der überhaupt noch auf dem Schiff ist.
Das kann auch sein, genau. Und während die dort sind, kriegen sie mit, dass wohl doch auch Verstärkung der Blood Angels unterwegs ist, weiterhin, und dass die Luna Wolves in ungefähr 4 Tagen da sein sollten.
Jetzt weiß ich nur nicht, sind die dann schon da währenddessen oder ist das wirklich 4 Tage vorher? Es ist so ein bisschen entweder verwirrend hin und her gesprungen.
Nee, es ist meiner Meinung nach ist es 4 Tage vorher, weil okay, das Kapitel endet kurz danach ja dann damit, dass anscheinend logischerweise der Eidolon sagt, und runter geht's, denn die Ehre gebührt uns und dann sind wir fertig, bevor die anderen angekommen sind.
Okay.
Was auch wieder zu Emperor's Children passt.
Der Eidolon hatte die unverzügliche Landung befohlen.
Ja. Und dann stelle ich mir vor, es sitzt eigentlich an den Anfang des Kapitels, wo sie halt eben unten sind.
Ich fand das bei dem Kapitel so ein bisschen verwirrend hin und her gesprungen.
Ja, ist es auch. Und es ist auch nicht so der richtige, der rote Faden drin, finde ich.
Nö. Also wir haben jetzt auch nicht wirklich alles erzählt. Ich habe jetzt hier noch mehrere Seiten, wo ich noch wirklich Sachen markiert hatte. Mhm. Und wo wir es aber drüber gegangen sind, ist aber auch nicht schlimm, dass wir da drüber gegangen sind, weil es ist tatsächlich für dem Kapitel auch nicht relevant. Also wir können aus dem Kapitel mitnehmen, die Emperor's Children sind den Blood Angels zur Hilfe gekommen, die Luna Wolves kommen den Emperor's Children und den Blood Angels dann zur Hilfe und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das genau. Ist so die Essenz aus dem Kapitel.
Ist aber so wieder so ein bisschen back to the basics, weil wir sind jetzt wieder im Weltraum, wir befrieden wieder irgendeinen Planeten, da sind 2 Aliens, aber da ist nichts mit übernatürlich.
Ich hoffe mal, das bleibt jetzt nicht so, dass Kapitel 3 auch so anfängt. Wir fliegen zum nächsten Planeten, dann haben wir das nächste Problem.
Nee, ich glaube nicht, dass es so bleibt. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass jetzt andere Orden eingeführt werden und dass die Luna Wolves auch so in den Kontext gesetzt werden davon. Weil bisher hat man ja, gut, die Iron Fists, nee, Iron Fists waren es nicht, wie heißen die anderen?
Imperial Fists.
Genau, die waren ja noch da, aber so richtig viel von anderen Orden hat man nicht mitbekommen. Und vielleicht wird es jetzt mehr, weil es heißt ja auch der große Bruderkrieg. Da müssen ja dann ganz viele dabei sein, weil der Imperator hat ja auch ganz viele Kinder.
20, um genau zu sein. Ich bin auch mal gespannt, wie das noch weitergeht. Von es gibt ja auch noch die verschiedenen Gründungen. Ja, auch. Es gibt ja die erste Gründung, wo dann die Orden rausgepurzelt sind, die wir jetzt schon kennen. Also Blood Angels, Imperial Fists, Luna Wolves und etc. pp. Emperor's Children. Und sowas wie Space Wolves gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Ich glaube, die waren erst dann 2. Gründung oder so. Ich weiß nicht zu 100%, aber es gibt halt ein paar Orden an der Stelle halt auch noch gar nicht.
Ja, okay.
Also du hast letztens auch schon mal gesagt, dass die Black Templar waren ja auch irgendwie eine Aufspaltung aus den Imperial Fists.
Der Rebel Dawn ist auch der Primarch der Black Templar.
Also da gab es ja auch nochmal Änderungen und Veränderungen, wahrscheinlich auch alles nach der Häresie. Genau. Also das mit den Space Wolves weiß ich nicht. Also alle da draußen, die sich jetzt anfangen, die Haare zu raufen, sagen, er hat überhaupt keine Ahnung. Ja, es war nur ein Beispiel. Regt euch ab.
Aus dem Jahr, wir haben noch keine Ahnung oder nicht viel. Insofern ist das auch erstmal vollkommen okay.
Richtig, deshalb machen wir das hier ja. Ja, wir fangen ja quasi bei Adam und Eva an, weil.
Und nehmt euch mit. Und danach seid ihr entweder genauso nichts wissend wie wir oder genauso schlau wie wir.
Gut.
Ja.
Dann war das Kapitel 1 von Teil 2 und Kapitel 10, das ist das letzte Kapitel von dem Teil 1. Und es gab dieses Mal auch wieder Fremdwörter. Und zwar gar nicht mal wenige.
Ja, mir sind beim ersten Lesen sogar zwei davon aufgefallen, die ich aber beim zweiten Lesen nicht gefunden habe.
Ich habe sie mir direkt markiert.
Okay, das ist schlau.
Das erste war das Wort Anathema oder Anathema, je nachdem, wie man
Genau.
es ausspricht. Weißt du, was es ist?
Ich kenne nur eine Band, die so heißt.
Ich auch.
Ich weiß aber nicht, was es ist.
Also es ist quasi ein Bannfluch und eine Verurteilung durch eine Kirche und was letzten Endes dann auch zur Exkommunikation führte. Und das ist an der Stelle ein Anathema.
Vielleicht wollten sie damit ausdrücken, dass das im Grunde genommen so ein Tabuthema ist.
Warum schreibt er nicht einfach Tabu hin?
Ja, das klingt nicht so hochtrabend und auch nicht gotisch
Ja.
passend in dieses Zeitalter, wie auch immer.
Ja.
Ja. Oder wieder schlecht übersetzt.
Nächstes Fremdwort ist die Konnotation. Das kennt man so aus dem Sprachgebrauch. Also etwas, wenn etwas konnotiert ist, dann ist es mit einer Vorstellung behaftet.
Also man hat eine gewisse Bedeutung im Kopf. Und daher auch dann eine Begründung, man kann jetzt nicht das, was kein Dämon ist, Dämon nennen, weil dann hat jeder einen Dämon im Kopf, so wie wir ihn halt kennen. Tatsächlich habe ich das aber nicht als Fremdwort wahrgenommen, weil, ja, gut, ich kannte halt die Bedeutung vielleicht einfach deshalb.
Dann haben wir das Wort Empyreum. Ich muss ja ein bisschen immer versuchen, mal zu unterscheiden zwischen Lore-Wort, ne? Also das, was halt so in der Welt von Warhammer verhaftet ist, und Wörtern, die es wirklich gibt. Bei dem hier habe ich geschwankt, aber das gibt es wirklich. Das ist das Empyreum, also Empyreum. Und zwar sind das die hohen Himmel, das ist quasi der Sitz Gottes.
Ah ja, hätte ich sogar drauf getippt. Cool.
Ja, ist ein Begriff in der göttlichen Komödie auch. Also Dante hat das auch benutzt, um den Sitz Gottes an der Stelle so zu beschreiben. Es ist ein griechisches Wort und kommt im Buch vor an der Stelle. Die Einheimischen haben ihr begrenztes Wissen über den Warp genutzt, um den Schrecken des Imperiums als Waffe gegen euch zu richten. Also das war innerhalb, also war noch vor der Schlacht, wo sie dann, oder wo sie versucht haben, in der Festung diese Magie in Anführungszeichen, also den Warp, als Waffe gegen die Astartes, also gegen die Luna Wolves, zu richten.
Wahrscheinlich wohl wissentlich, dass sie es gar nicht kontrollieren können, aber das war ja sowieso eine Verzweiflungstat.
Genau.
Ich habe noch irgendwas mit P im Kopf. Ist das das nächste?
Noch zwei.
Noch zwei. Okay.
Noch zwei, die Wörter, die es wirklich gibt. Das ist das eine Wort, das arthropodisch. Das hat wohl was mit Käfern zu tun.
Das war ganz am Anfang das, was ich meinte mit Megarachniten. Ich dachte auch direkt an Spinnen und jetzt wird irgendwas von Käfern erzählt.
Ich habe glinst, also ich habe ins Lexikanum reingeguckt und das sind wohl spinnenähnliche. Also diese Megarachniden sind wohl spinnenähnlich
Okay.
und das arthropodisch kam, schaub's gleich. Im Querschnitt des zerfetzten Endes entdeckten sie eine Metallschicht, die eine Hülle aus natürlichem arthropodischem Chitin umgab. Also käferartiges Chitin. Chitin, sorry. Dicke Kehrerpanzer.
Natürliche Rüstung.
Natürliche Rüstung, ganz genau. Ja. Und dann haben wir noch das Wort Palatal.
Ja, das war nicht mit P, genau.
Das war es mit P. Das ist bei der Stelle, wo der Horus die Sprache vom Heimatplaneten der Lunawolves spricht. Mhm. Und das ist wohl eine sehr gaumenlastige Sprache und das ist halt palatal. Das ist wohl, wenn du Wörter oder wenn du Laute vorne am Gaumen bildest. Keine Ahnung, wie das klingen soll. Aber
nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Das bedeutete palatal. Und das war's mit den Wörtern. Also mein Fazit zu den Kapiteln. Letztes Kapitel des ersten Teils, wie gesagt, so ein bisschen an Haaren beigezogen für mich. Aber trotzdem, das letztendliche Reaktion und der Geisteszustand, in dem Loken zurückgelassen wird, lässt halt Fragen offen oder halt die Lust danach offen weiterzulesen, wie es da weitergeht.
Ja,
und
definitiv.
Das erste Kapitel vom Teil 2 führt die Geschichte vom neuen System ein. Punkt.
Ja, für mich ist dieser Teil 2 so wie so ein Rauszoomen, weil bisher sind wir sehr auf die Lunawolves fixiert. Und jetzt wird das Bild größer gemacht quasi und wir kriegen mehr von diesem Universum mit.
Ja, stimmt eigentlich. Nee, hast du recht. Also es wird dann halt jetzt nochmal aufgemacht und dem Leser werden jetzt neue Häppchen hingelegt, um ein größeres Bild zu bilden. Das ist besser. Ja.
Hast du eigentlich auch, als diese Megaraniten beschrieben wurden, direkt an Tyranniden denken müssen?
Ja. Ich habe gesagt, die haben sich verschrieben.
Ja, dachte ich auch. Von der Beschreibung her, also was die Umgebung angeht, passt es nicht so 100%. Aber vielleicht sind es ja Abarten, Vorgänger, was auch immer davon.
Oder irgendwie ein Einheitentyp von Tyranniden, dachte ich zuerst. Aber dann habe ich wieder gespickt und habe geguckt, was Megarachniden sind. Und das sieht nicht aus wie Tyranniden.
Okay.
Das sieht anders aus.
Ja. Das habe ich mir gedacht, genau. Aber schon von der Beschreibung her, ja, musste ich zuerst mal daran denken.
Okay, dann, wie gesagt, beschließen wir die beiden Kapitel von heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und der neue Modus trifft auf viel Zustimmung. Wir versuchen, den zeitlichen Rahmen halt so zu lassen, wie wir vorher auch waren, also ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde. Auch mit zwei Kapiteln hoffen wir, dass das so bleiben wird, dass wir es halt jetzt nicht auch doppelt so lang werden. Das wäre jetzt doof. Macht mir auch mehr Arbeit beim Schneiden danach her. Also das ist dann müssen wir die Folgen dann noch alle zwei Wochen rausbringen und dann haben wir nichts gewonnen.
Nee, dann brauchen wir genauso lang wie vorher geplant, ja.
Genau, 24 Jahre, das ist zu lang. Okay, dann Thomas, Dankeschön für heute Abend, hat wieder Spaß gemacht.
Ja, danke Kai.
Und wir hören uns dann für die nächsten beiden Kapitel aus Teil 2 vom Aufstieg des Horus wieder, und zwar nächste Woche. Und bis dahin, einen schönen Abend.
Gute Nacht, Kai.
Gute Nacht, Thomas.